Wow, es ist so wunderschön bei euch zu sein. Wunderbarer guten Morgen von meiner Seite auch. Hey, das ist echt eine hammermäßige Lobpreiszeit gewesen. Ich könnte noch Stunden mit euch mit worshipen. So cool, wirklich. Ihr seid eine tolle Gemeinde. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht für den Anfang. Und zwar möchte ich den so ein bisschen aufbauen wie in der Sonntagsschule, nämlich als Lückentext. Ich lese ihn vor und lasse immer mal wieder eine Lücke. Und ihr seid so sattelfest in der Bibel, ihr könnt dann in einem Chor könnt ihr immer gerade das passende Wort einrufen. Sind ihr parat? Hä? Okay. So gut. Hebräer 11. Was ist nun also der Glaube? Sehr gut, ich habe es gehört. Jawohl, da können wir noch daran arbeiten. Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens, richtig, hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Wow, so gut. Verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Durch den Wow, brachte Abel Gott ein besseres Opfer als Kain. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch immer zu uns. Durch den wurde Henoch in den Himmel aufgehoben, ohne zu sterben, denn niemand sah ihn mehr, weil Gott ihn zu sich nahm. Doch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, dass Gott Freude an ihm hatte. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss dass Gott existiert und dass die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Durch den baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein war das Urteil über den über die übrige Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem kommt. Durch den kommt Abraham, gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und ihn in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das ihm Gott versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des
Glaubens.
Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Durch den konnte Sarah und Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Abraham
glaubte,
dass Gott sein Versprechen halten würde. Wow, das ist mal noch ein Kapitel, hey. Ich liebe das Glaubenshelden-Kapitel, ja? Wer von da innen würde sich selber als Glaubensheld betiteln? Niemand? Ja, wer wäre denn gern ein Glaubensheld? Das sind fast alle Hände oben. So cool. Ja, es steht weiter im Hebräer 11 dann auch, dass die Liste man noch endlos könnte weiterführen. Und ich glaube, im Himmel ist das Kapitel auch noch nicht ganz abgeschlossen. Es gibt also noch Hoffnung, dass wir eventuell auch noch das Drei schaffen, ja? Oder zumindest haben wir eine Sehnsucht danach, um so leben wie die Vorbilder. Und so Gott zu erleben und so Gott zu dienen wie die. Ich finde das so erstrebenswert. Und ich habe ein paar Punkte, sagen wir 3 Punkte rausgestellt, wie wir dann dem näher kommen können. Aber wenn man die Leben ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass gar nicht alles, was die jetzt gelebt haben, so heldenhaft gewesen ist. Also, das sind nicht Übermenschen gewesen. Ja, wir nehmen zum Beispiel einmal den Ja, der Henoch, der war super gewesen. Über den steht eigentlich nicht, dass er etwas Falsches gemacht hat. Und der war so eng mit Gott zusammen verbunden gewesen, dass ein kleines Mädchen hat einmal über die Begebenheit gesagt, wo der Henoch ja dann entrückt worden ist. Ja, weisst, das ist ja so gewesen. Der Henoch ist so ein guter Freund von Gott gewesen und sie haben immer zusammen abgemacht und Gott ist zu ihm auf die Erde gekommen und sie sind zusammen durch das Leben gegangen, bis sie einmal gesagt haben, du, wieso komme ich eigentlich immer zu dir? Gehen wir einmal zu mir. Und dann haben wir den Henoch nicht mehr gesehen, ja? So hat das kleine Mädchen das erklärt. Und das fände ich schon wow. Also stellt euch mal vor, wenn wir so eng mit Gott verbunden sind, dass er plötzlich mal sagt, hey, wieso komme ich eigentlich immer zu dir? Komm, ich gehe zu mir, ja? Und plötzlich sind wir im Himmel und Menschen sehen uns nicht mehr. Wow! Also das ist so on top von der Glaubenshelden, oder? Das ist fantastisch. Aber nehmen wir mal den Noah. Der Noah baut 100 Jahre lang eine Arche. Okay, das ist eine rechte Heldentat, wenn man bedenkt, dass es vielleicht bis dazu mal noch nicht geregnet hat und noch nie irgendwo ein See oder ein Meer über die Ufer getreten wäre und so. Aber nachher, das Erste, was er macht, er bebaut sich einen Weinberg und betrinkt sich und liegt nackt auf dem Bett. Also, da habe ich jetzt schon grössere Heldentaten gehört als das, oder? Ja, das ist jetzt hat auch nicht ganz eine reine Weste. Oder der Abraham, der ist manchmal so ein Feigling gewesen, dass er gelogen hat und gesagt hat, das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Damit er nicht ja, irgendwie in Probleme reingekommen ist und eben schlussendlich trotzdem in Probleme reingekommen ist. Oder Sarah, was hat Sarah gemacht, damit sie da in dieser Liste vorkommt? Sie hat gelacht. Muss man lachen, zu meiner Heldenliste vorkommen, Glaubensheldenliste. Wo Gott ihr gesagt hat, du wirst ein Kind bekommen, hat sie gekichert. Und dann hat sie es auch noch abgestritten. Und nachher war ihre Glaubensheldentat eigentlich gewesen, dass sie sich ihrem Mann hergegeben hat. Also das finde ich noch eine schöne Tat, oder? Für da in diese Liste nie zu kommen. Es sieht eigentlich relativ simpel aus. Aber gleich glaube ich, die Helden, die haben noch etwas ganz Tiefes. Die haben wirklich etwas, was sie gleich auszeichnet. Und ich möchte mit dem Abraham anfangen. Wir lesen im 2. Mose 6, Vers 3. Euren Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob bin ich als der allmächtige Gott erschienen. Und er hat sich am Abraham vorgestellt als der allmächtige Gott. Oder im Urtext El Shaddai. El Shaddai wird übersetzt bei uns im Deutschen als der Allmächtige. Und so hat Gott gesagt, ich bin der Allmächtige, ich bin El Shaddai. Aber wisst ihr, was El Shaddai auch noch bedeuten kann? Ja, ich habe noch eine andere Bedeutung gefunden. Und die habe ich sehr, sehr gerne. Sie wirkt ein bisschen komisch auf den ersten Moment. Also El Shaddai heisst gleichzeitig auch Mutterbrust. Ja, speziell. Aber für alle die, die Väter geworden sind oder Mütter geworden sind, die wissen, eine Mutterbrust ist etwas Fantastisches. Eine Mutterbrust hat alles drin, was ein Baby braucht. Ein Baby braucht kein McDonald's, kein Cola, kein Pommes, nichts. Es langt einfach nur die Muttermilch und sie ist noch das Beste und das Günstigste dazu an, oder? Es hat alles, was es braucht, dort rein. Und wenn es von dieser Mutter trinkt, dann wachsen nachher Knochen, es wird kräftig, alle Organe wachsen und es gedeiht. Alles nur wegen Milch. Also, ist noch krass, oder? Was alles in dieser Milch reinsteckt. Und zweitens, wenn es bei der Mutter ein Baby trinkt, dann ist es meistens ganz friedlich und fühlt sich ganz geborgen. Ganz nah bei Mami ist es einfach am schönsten und am sichersten. Und es fühlt den Herzschlag der Mutter. Und es ist so etwas Geborgenes und so etwas Schönes. Es ist wahrscheinlich der schönste Platz, wo das Baby einmal möchte sein. Und das ist der Platz, der Ort, wo Gott für uns möchte sein. Er möchte für uns eine Mutterbrust sein. Er hat alles für uns. Alles, was wir brauchen, ist bei ihm. Und wenn wir bei ihm sind, dann spüren wir seinen Herzschlag, seine Nähe, seinen Schutz, seine Geborgenheit. Und wir fühlen uns wirklich zu Hause, wenn wir ganz nah bei ihm sind. Und das ist das. So wie er sich am Abraham vorgestellt hat. Er sagt, ich bin El Shaddai, ich bin deine Mutterbrust. Du brauchst sonst gar nichts außer mir. Und das ist etwas, was die Glaubenshelden ausgezeichnet haben. Die haben einen Fokus gehabt und gewusst, wow, alles, was ich brauche, ist mein Gott. Das finde ich fantastisch. Das finde ich nachahmenswert. Und es hat, manchmal gar nicht, so ein bisschen, um mit Gott zu reden, spaziere ich so ein bisschen auf den Feldweg bei uns in Hallau. Und eines Morgens, da habe ich mir vorgestellt, dass Jesus neben mir läuft und ich habe ihn gefragt, Jesus oder Gott, wie siehst du mich eigentlich? Was hast du für ein Bild von mir? Und dann mache ich ein paar Schritte weiter und dann liegt ein Vogel vor mir am Boden. So ein richtig herziger Vogel. Und irgendwie ist er nicht weggeflogen. Und ich habe gedacht, also Gott, siehst du mich wie ein Vogel, der nicht fliegen kann? Oder was ist jetzt? Und ich habe den Vogel probiert einzufangen, weil ich habe gesehen, er hat blühtet, er hat einen verletzten Flügel gehabt und hat so nicht mehr können fliegen und hat im ersten Moment Angst gehabt von mir und ist weggehopst. Aber irgendwann habe ich ihn gehabt und ich dachte, wow, ich will eigentlich das Beste für den. Und ich habe gerade so eine Verliebtheit gespürt, wo ich den in meinen Händen gehabt habe und habe ihn gestreichelt, habe ihn beruhigt und habe gedacht, wow, ich beschütze dich vor diesen Katzen da, ja. Ich bringe dich jetzt zu mir heim in meine Werkstatt und habe ihm ein Nestchen eingerichtet und habe ihm Würmchen gebracht und Trauben und ein Wasserschälchen hinzutun. Und er dachte, dich peppel ich wieder auf. Weil du bist geschaffen zum Fliegen und nicht zum Boden ängstlich umherzuhopsen und von der Katze wegzulaufen. Und es hat mir im ersten Moment noch nicht so getraut, hat ein bisschen zittert. Aber mit der Zeit hat sich das Vögelchen erholt in meiner Werkstatt, hat wieder angefangen zu zwitschern, ist wieder zu Kräften gekommen und hat den ersten Flugversuch wieder vom Stuhl oben runter. Und ich habe gedacht, wow, so cool! Ich darf das Vögelchen wieder zurück in seine Berufung hineinführen. Und ich habe gedacht, wow, so sieht Gott mich. So sieht Gott mich, dass ich jemand bin, wo verletzt ist, wo eigentlich wieder zurück in seine Berufung muss geführt werden, wo muss aufpäppelt werden bei Gott. Und ich dachte, wow, das ist so ein schönes Bild für mich geworden, wie Gott uns sieht und dass er alles ist für uns, der liebende Vater, der alles macht, was wir brauchen. Und das finde ich so schön. Das ist der erste Punkt. Gott ist unsere Mutterbrust. Und wir brauchen eigentlich nichts anderes, wenn wir so Glaubenshelden möchten werden. Der zweite Punkt ist folgender. Es gibt ja verschiedene Liebessprachen. Wer hat schon mal von den 5 Liebessprachen gehört? Wow, scheint ein Klassiker zu sein. Da. Es gibt ja so Liebessprachen wie zum Beispiel Geschenkli, oder? Verschiedene Leute sprechen auf verschiedene Sprachen verschieden an. Es gibt Leute, die fühlen sich extrem geliebt, wenn sie Zweisamkeit überkommen. Andere fühlen sich geliebt, wenn sie Lob und Anerkennung überkommen. Und ich habe mir dann überlegt, was ist echt Gottes Liebessprache? Hat er echt auch eine von diesen 5? Und ich bin auf einen interessanten Schluss oder auf eine interessante Predigt gekommen, von einem, der gesagt hat, er ist auf den Schluss gekommen, dass Gott eine andere Liebessprache hat. Und zwar Gehorsam. Gott fühlt sich extrem geliebt, wenn wir ihm gehorchen. Das sagt er in Johannes 14, Vers 15, sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten? Oder werdet ihr mir gehorchen? Werdet ihr das tun, was ich euch sage? Du kannst Jesus nur so viel Versprechen machen, aber so richtig die Liebe zum Ausdruck bringen, machst du, indem du tust, was er sagt. Und das ist vielleicht ein bisschen ein herausfordernder Punkt, vor allem, wenn er uns auch das Gebot nachher gibt, ein bisschen später im Johannes 15, Vers 17, dieses eine Gebot gebe ich euch, ihr sollt einander lieben. Und das gibt wahrscheinlich nichts Schwierigeres als das. So Menschenliebe, oder? Das ist sehr, sehr herausfordernd. Aber ich glaube, das ist das, was Gott als höchste Priorität möchte, dass wir Menschen lieben, wie er Menschen liebt. Und ich bin wieder einmal so auf einem Spaziergang gewesen und ich habe Gott gefragt, Gott, aber wie kann ich denn Menschen lieben? Und was gäbe es jetzt für eine konkrete Möglichkeit, zum Menschen zu lieben? Ich möchte das wirklich tun. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss heute am Nachmittag posten. Gott, wäre es eine Möglichkeit, dass ich zum Beispiel dieser Person hinter mir den Einkauf bezahle? An der Mikrokasse? Ich dachte, was kommt jetzt eigentlich für eine Antwort? Ich meine, ich habe eine Frage gestellt an Gott und bin ich schon gespannt gewesen, was er mir antwortet. Und dann mache ich 2-3 Schritte weiter auf dem Feldweg und vor mir am Boden liegen 20 Stutz. Ich dachte, was? Wie cool ist denn das? Ich habe noch nie 20 Franken am Boden gefunden und schon gar nicht auf so einem Feldweg. Und ich dachte, okay, ich nehme jetzt mal an, das ist deine Antwort, Gott. Ich habe die 20 Franken aufgenommen, bin in die Mikro gegangen und habe dieser Person hinter mir den Einkauf bezahlt und ihr hättet ihre Augen sollen sehen. Die hat die Welt nicht mehr verstanden. Sie hat gemeint, ich nehme sie auf den Arm. Aber ich durfte sagen, Gott liebt dich so fest und das ist noch das Mindeste, was er dir schenken kann. Wirklich, das soll ein kleines Zeichen davon sein, wie fest Gott dich gern hat. Und wow, die ältere Frau, die ist verändert aus dem Mikro rausgelaufen und es war so ermutigend gewesen, so cool. Ja, wirklich. Das glaube ich, es muss zur Tat schreiten. Wir müssen nicht nur verstehen und wissen, was Gott von uns will, sondern wir müssen es probieren umzusetzen. So auch in folgender Geschichte. Da ist nämlich ein Mann in die Ferien gegangen. Er hat ein schönes Einfamilienhäuschen gehabt. Und er ist 2 Wochen in die Ferien und dann hat er ein paar Freunde hat er gefragt, ob sie während diesen 2 Wochen möchten in seinem Haus wohnen. Und die haben gesagt, ja, sehr gern, ein schönes Haus, da wohnen wir gern, wir halten gern die Stellung für dich. Und dann hat er noch ein paar Punkte gesagt und ihnen aufgeschrieben, was sie müssen beachten. Hat er gesagt, wenn er waschen im Keller, die Waschmaschine, die räumt, ja. Dort müsst ihr einfach kurz ein bisschen Kleppband rundherum tun und sonst gibt es eine riesige Überflutung. Wirklich ist sehr, sehr ungünstig. Zweiter Punkt, die Katze, die kommt einmal bei uns essen und die isst sonst nirgends. Also tun die ihr so einmal im Tag ein Schälchen Futter parat machen. Und dann den Abfall tun die nicht am Vorabend an die Straße stellen, weil da jetzt Füchse rum, sondern tun den wirklich erst am Morgen, he? Dann kehre ich raus. Und die einfachen 3 Punkte hat er ihnen aufgeschrieben und ist in die Ferien verreist. Als er von der Ferien heimkommt, nach diesen 2 Wochen, da trifft ihn doch der Schlag. Da kommt er auf sein Grundstück und er sieht überall, sieht er Müll verteilt. Wirklich ein riesiges Schlachtfeld. Dann geht er zum Keller rein und es kommt ihm schon eine Flutwelle entgegen. Alles überflutet. Und dann läuft er in die Küche und dort, wer liegt dort? Seine Katze. Tod verhungert. Und er dachte, meine Güte, wer habe ich da angestellt? Und er hat sie natürlich zur Rede gestellt. Er hat gesagt, was soll das? Ich habe es euch doch klipp und klar aufgeschrieben. Und die lieben Freunde haben gesagt, ja, das ist fantastisch gewesen, was du uns da aufgeschrieben hast. Wir haben wirklich, jeden Abend haben wir uns getroffen, mit noch anderen Freunden, und wir haben wirklich darüber diskutiert, was du uns da aufgeschrieben hast. Und das macht wirklich Sinn. Es ist wirklich gut. Und das sind Wahrheiten. Und wir haben die verinnerlicht und haben gedacht, was du echt könntest damit gemeint haben, wie man das sonst noch könnte auslegen könnte. Und in deiner Urtextschrift, oder, haben wir gedacht, ja, könnte es echt auch noch das heissen oder das bedeuten? Ihr wisst vielleicht ein bisschen, auf was die Geschichte raus will. Und zwar glaube ich, dass die Bibel geschrieben worden ist, nicht einfach als ein Philosophiebuch, als ein Buch, wo man nette Erkenntnisse daraus gewinnen kann, sondern es ist ein Buch eigentlich geschrieben als eine Bedienungsanleitung, die umgesetzt werden soll. Ein Buch, das uns eine Idee gibt vom Reich Gottes, wie wir es heute ausleben können. Und dann glaube ich, dass es ein bisschen anders rauskommt, als in dieser Geschichte von dem Mann, der sein Haus so schlimm angetroffen hat. Und ich wünsche mir, wenn Gott einmal zurückkommt, wenn Jesus Christus wiederkommt, dass er sein Reich nicht so antrifft wie der Mann, sondern dass er kann sagen zu uns allen und zu mir inklusive, gut gemacht, du guter und treuer Diener, du hast umgesetzt, du bist gehorsam gewesen, du hast da, was ich dir aufgetragen habe, nämlich du hast Jünger gemacht, du hast Kranke geheilt, du hast Menschen geliebt, auch deine Feinde geliebt, sogar die Flüchtlinge geliebt, ja? Und du hast gemacht, was ich dir aufgetragen habe. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir das erleben dürfen, indem wir einfach tun, was Gott uns aufträgt. Ich glaube, Gott wünscht, dass wir das mehr erleben. Gott wünscht sich, dass wir das erleben, was auch in der Bibel steht. Ich glaube, es liegt nicht an ihm, dass, wenn wir ihn zu wenig erleben. Sondern ich glaube, es darf wirklich, wir dürfen da mutig sein. Und wir haben in dieser Bibelschule, die ich gemacht habe, haben wir so ein bisschen den Satz gehabt. Der ist zwar nicht jetzt biblisch, aber ich finde ihn gleich noch lässig. Die haben immer gesagt, weißt du, brav sein ist auch eine Sünde. Die haben gesagt, brav sein ist auch eine Sünde. Und sie haben nicht damit gemeint, dass man muss frech sein oder sich nicht an die Regeln halten, sondern dass man eben manchmal auch darf etwas extravagant machen, etwas, wo eben nicht so durchschnittlich ist, etwas, wo nicht, wo man auch mal ein bisschen aus der Reihe tanzt, wo man nicht denkt, immer in dieser Box rein, in diesem Schema rein, sondern dass man seine Menschenfurcht ableitet und wirklich erkennt, hey, es geht nicht darum, was Menschen über mich denken, sondern es geht darum, was schlussendlich Jesus mir sagt, wenn ich am Ende von meinem Leben angekommen bin. Genau, der dritte Punkt und der letzte Punkt ist Menschenfurcht. Ich glaube, das ist ein grosses, grosses Hindernis, wo wir alle davon betroffen sind. Wer hat ab und zu zu kämpfen mit Menschenfurcht? Ja, gesehen, das sind wir alle im gleichen Boot. Aber die Bibel ist so eine Ermutigung auch in diesem Thema und sagt uns 365 Mal. Für jeden einzelnen Tag vor einem Jahr sagt sie, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Du hast keinen Grund, dich zu fürchten. Und das finde ich extrem ermutigend. Und wenn ich so die Bibel lese, oder vor allem die Apostelgeschichte, und lesen, was die alles erlebt haben, dann begeistert mich das extrem, oder? Dann lesen wir da von diesen Zeichen und Wunder und Heiligen. Man hat den Eindruck, das passiert am Laufmeter. Und das ist das Normalste von der Welt gewesen, dazumals. Und dann denke ich, wow, eigentlich möchte ich, dass die Apostelgeschichte heute weitergeht. Dass wir das 29. Kapitel schreiben, heutzutage, oder? Aber dann stelle ich mir so vor, oder? Falls die wirklich weitergeschrieben werden, dann liest man da, oder, vom Paulus, wo predigt hat und sie haben ihn rausgeworfen, haben ihn sogar wollen töten und dann ist er einfach zurückgekommen und was hat er gemacht? Er hat einfach weiter predigt, völlig furchtlos und dann sind sie im Gefängnis gehockt und sind ausgepeitscht worden und was haben sie gemacht? Sie haben Gott gelobt und dann, wow, und dann haben sie Kranke geheilt und Leute, sind von den Toten auferstanden. Gewaltig, die Kraft, oder? Und dann denke ich mir so, wie man da weiterliest. Und dann am Sabbat, da lief der Jugendpastor von Hallau durch die Felder und dann ging er in den Migros und dann sah er eine Frau an den Krücken und hatte den Gedanken, er sollte für sie beten, aber dann hatte er Menschenfurcht und getraute sich doch nicht. Okay, ja, dann dachte ich, nein, hey, komm, da muss ich wieder zurückblättern zum Paulus und zum Petrus. Hey. Ja, das will ich lesen, nicht so kraftlose Geschichten, wo ich kann, oder? Dann denke ich, das will ich eigentlich mehr, dass mein Leben immer mehr in die Bibel reinpasst. Und immer mehr eine Fortsetzung für die Apostelgeschichte könnte sein, oder? Und dass wir wirklich dürfen erleben, was die erlebt haben und sogar noch grössere Sachen. Ich möchte das ein bisschen illustrieren. Ich habe da zwei Stühle und da kann man ganz schön so etwas Ähnliches wie einen Schwebebalken daraus machen. Stellen wir uns mal vor, wir wären da an der Olympiade. Und ich wäre ein grosser Athlet und Schwebebalken-Künstler und habe jetzt meinen grossen Auftritt und ihr wäre das Publikum, oder? Und das ist so ein Vergleich mit unserem Leben. Ich mache mich da also total selbstbewusst, mache ich mich da auf den Schwebebalken, ja, er zittert ein bisschen, uiuiui. Und ich denke, ich gehe nochmal mein Programm durch, oder, das ich mir vorgenommen habe, da der doppelte Salto und dann die Schrauben, jawohl. Und dann schaue ich da, oh, das ist doch noch höher, als ich gedacht habe. Und da schauen doch noch mehr Menschen zu, als ich im Sinn hatte. Und es zittert. Und ja, so viel mal, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das von so vielen Menschen kann, oder? Und irgendwie macht sich da ein bisschen eine Vorsicht breit. Und es wird immer ein bisschen, uiuiui. Ja, schon noch kritisch. Ich glaube, ich gehe lieber ja, ein bisschen auf die Knie. He? Hauptsache nicht runterfallen. Das wäre ja das Schlimmste, oder? Hauptsache rüberkommen. Und ich probiere, so sicher wie möglich ans Ziel zu kommen. Und im übertreibenden Sinn, oder? So ein sicheres Leben wie möglich zu führen. Ja, kein Fehler. Ja, nicht einmal eine falsche Entscheidung. Was? Für einen kranken Mensch beten? Nein, wer könnte ja nicht geheilt werden. Was denn? Uiuiuiui. Also lieber Flachball flach behalten und am Boden bleiben, hä? Ja, nicht zu hoch schweben. Ich krall mich einfach da fest, oder? Und ich schliesse nochmal eine Versicherung ab und lebe einfach das sicherstmöglichste Leben, oder? Hauptsache, ich komme am anderen Ende an und dann, Halleluja, oder? Erwarte ich einen grossen Applaus? Und manchmal haben wir das Gefühl, das Ziel von unserem Leben ist, Hauptsache keinen Fehler machen. Hauptsache so ein sicheres Leben wie möglich führen. Ja, kein Risiko eingehen. Ja, nicht einen grossen Glaubensschritt wagen. Könntest du ja vertrinken, wenn du aus dem Boot aussteigst, oder? Aber ich glaube, das ist nicht das Ziel. Und für das werden wir am Schluss nicht einen riesen Applaus ernten im Himmel. Klar, wir kommen in den Himmel, aber ich weiss nicht, ob das das Ziel von unserem Leben ist. Oder ob es echt nicht viel mehr das Ziel ist, dass wir sagen, Gott, du hast das geschrieben. So viel Beispiel, so viel Vorlagen. Und ich möchte dem ähnlicher werden. Ich möchte dem ähnlicher werden, was uns auch die Glaubenshelden vorgelebt haben. Und im Hebräer 12, Vers 1 steht, alle diese Zeugen, alle diese Glaubenshelden, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Der Abraham, der jetzt schon im Himmel ist, die Sarah, die schon im Himmel ist, der Isaac, der Moses, der Henoch, die schauen uns zu und sie umgeben uns wie eine Wolke von Zeugen und sie spornen uns an, wenn wir da auf unserem Lebensschwebebalken sind und sagen, komm an, getrau dich etwas mit Gott, wag etwas, lass dich aus dem Fenster raus und mach einen mutigen Glaubensschritt, wo Gott dir ganz persönlich sagt und probier das umzusetzen, was du in der Bibel liest. Und das, der Gedanke spornt mich extrem an. Ja, wir müssen nicht von uns aus ein Salto machen. Vielleicht fordert Gott als erstes von uns mal einen Hüpfer. Und dann sagt er, okay, und jetzt kannst du mal zwei Hüpfer machen. Und dann irgendwann kommt der Salto, aber nicht aus uns selber raus, sondern aus der Kraft vom Heiligen Geist. Und so möchte ich abschliessen mit einer Geschichte, wo ich die Sehnsucht hatte. Und gesagt, Gott, ich möchte wirklich mutiger leben. Ich möchte immer mehr ohne Menschenfurcht leben. Und ich bin in der Lehre, habe in einer grossen Bude gearbeitet, mit etwa 1000 Angestellten und ich habe keinen einzigen Christ gekannt in dieser Bude. Aber es war eine mega lässige Bude. Wir hatten es super dort. Und ich habe wie gespürt, hey, ich habe nicht so viel Zeit für Gott, wie ich mir eigentlich wünschte. Und habe mir darum ein Wochenende in einem Alphütli ersteigert. Bin dann dort hingegangen, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Nadel. Und habe gesagt, Gott, ich möchte mir ein Wochenende einfach nur mit dir rausnehmen. Und ich weiss noch, wie ich dort vor sternenklaren Nacht betet habe, Gott, bitte, lass mich wieder mehr ein Licht sein in meiner Firma, wo du mich reingestellt hast. Du darfst alles mit mir machen und mich brauchen, so wie du willst. Auch wenn es für mich bedeutet, einen grossen Schritt auf den Schwebebalken rauszumachen und nicht auf meine eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. 2 Tage nach dem Wochenende kommt mein Chef zu mir und das ist wirklich ein absoluter Trinker gsi und der so viele Frauengeschichten gehabt hat und immer damit plagiert hat, von dem hätte ich das als Letztes erwartet. Und dann kommt er zu mir und sagt, Manuel, wir haben bald ein Weihnachtsfeier da in der Firma und ich will, dass du uns eine Weihnachtspredigt haltest. Aber nicht einfach so ein bisschen Wischiwaschi, sondern nimm kein Blatt vor's Maul, predige uns die volle, was du glaubst. Wirklich. Wir haben viele Moslems da, aber die müssen hören, was du glaubst. Wirklich. Gib Gas. Und ich hock dort und er denkt, oh, das ist jetzt aber, habe ich das jetzt geträumt, oder? Der hat das gesagt. Und ich dachte, wow, also das ist mal eine Antwort auf ein Hingabegebet. Das ist ja crazy, wie schnell das Gott so antwortet. Und ich habe mich natürlich super vorbereitet auf die Predigt. Ich dachte, wow, diese Chance nutze ich. Und ich habe die Predigt wirklich ganz klar vorbereitet. Und dann dachte nach dieser Predigt, die schiessen mich raus. Ich habe Kündigung in der Hand, ganz bestimmt. Aber ich dachte, ich nutze die Chance nochmal, um wirklich, wie er gesagt hat, nimm kein Blatt vor's Maul. Und bin dann dort gewesen und ein Saal voll versammelter Leute, alle älter als ich. Und ich habe eine Weihnachtspredigt gehalten und habe gesagt, hey, und jedes Knie wird sich beugen vor Jesus. Und darum, macht das lieber jetzt als später. Kommt zurück zu dem Jesus. Und ich dachte, jetzt ist dann der Gipfel der Zenit erreicht, oder? Jetzt kickt es mich dann hochkant raus. Aber etwas ganz anderes ist passiert. Am Schluss von dieser Predigt stehen alle auf und applaudieren und jubeln. Und mein Chef kommt zu mir führen und umarmt mich und sagt, Manuel, du bist wie ein Bruder für mich, bitte bet für mich. Dein Gott soll mein Gott werden. So wörtlich hat er das gesagt. Und ich dachte, meine Güte, Gott ist schon gewaltig. Das ist nicht im Entferntesten etwas gewesen, was auf meinem Mist gewachsen ist. Das bin nicht ich gewesen. Das ist allein Gott und allein ihm gehört er. Und ich möchte noch so viel mehr von dem erleben. Wirklich, das passiert noch viel, viel selten in meinem Leben. Aber ich möchte noch mehr auf diesen Schwebebalken raus. Und ich möchte uns allen heute am Morgen die Chance geben, um auch so einen mutigen Schritt auf Gott zuzutun und zu sagen, Gott, ich gehöre dir ganz. Du darfst alles mit mir machen und alles von mir haben. Und ich wage einen Schritt auf den Balken raus. Und es ist vielleicht das gefährlichste Gebet, das wir beten können, aber auch das lebensveränderndste Gebet. Neben dem, dass wir unser Leben Jesus verschenken. Und ich habe es auf euren Plätzen platziert, so ein Kärtchen, wo das Gebet draufgeschrieben ist, so ein Hingabegebet. Und ich könnte es mal kurz durchlesen. Und ich möchte uns alle dazu einladen, nur wenn wir das wollen, das ist freiwillig. Man darf es auch später zuhause beten, wenn man sich das nochmal überlegen will. Aber ich möchte uns einfach die Chance geben und uns einladen, das Gebet jetzt von Herzen zusammen zu beten. Laut und deutlich. Als ein Zeichen für Gott, dass wir ihm ganz gehören, auf seine Stimme hören wollen und uns von ihm brauchen lassen. Und vielleicht einmal in die Hebräer 11 Heldenliste angefügt zu werden. Sind ihr dabei? Wir beten es gerade zusammen laut. Achtung, fertig, los. Jesus Christus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes will ich auf dich hören und tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Amen. Amen. Wow, Gott hat das Gebet gehört und es wird unser Leben beeinflussen und verändern, da bin ich ganz, ganz fest überzeugt, wenn wir das von Herzen gebetet haben. Ich gratuliere euch zu diesem mutigen Schritt und ich bin schon gespannt, die verschiedensten Geschichten zu hören, was das ausgelöst hat in unserem Alltag. Vielleicht heute, vielleicht nächste Woche, vielleicht in diesem Jahr und so weiter. Sind gesegnet, zum Segen sein und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.